ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Und der Ankündigung eines großen Abschieds einer Radiogröße.
Es gibt Dinge im Leben, die einem so wichtig sind, dass man sie den Menschen, die einem am Herzen liegen, selber sagen möchte. Und ich habe heute so etwas, das mir so wichtig ist, dass ich es dir, euch allen, den Hörerinnen und Hörern meiner Sendung, persönlich sagen möchte. Ich werde diesen Sommer die Morgencrew in die Hände eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin geben. Nach 35 Jahren werde ich meine Karriere als Radiomoderator beenden. Das ist ein Schritt, der mir natürlich nicht leicht fällt. Bin ehrlich gesagt auch froh, dass es noch ein paar Tage entfernt liegt. Ich habe noch Zeit, diesen wunderbaren Beruf, den ich liebe und immer geliebt habe, auszuüben und mit euch morgens hier Zeit zu verbringen.
Arno Müller von Arno und die Morgencrew auf 104.6 RTL hört auf nach 35 Jahren Morningshow. Er war und ist extrem erfolgreich mit dieser Sendung. Er verkörpert wahrscheinlich alles, was man hassen, aber auch lieben kann am privaten Radio. Und er war der privaten Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Im Sommer 2026 ist nun Schluss. Gleich dazu auch mehr in den Mediennews. Außerdem kümmern wir uns heute um die Kommunikationssperre im Iran und schauen auf das Thema von KI und Pornografie. Und zwar nach Hundreds, Song for a Sailor. Schön, dass Sie zuhören beim Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Seit dem 9. September 1991 moderiert Arno Müller zusammen mit seiner Morgencrew bei 104.6 RTL die Morgensendung. Nach 35 Jahren soll nun im Sommer diesen Jahres Schluss sein. Der 63-Jährige gab an, sich nunmehr um seine privaten Wünsche kümmern zu wollen. Auch seine Stelle als Programmdirektor des Senders wird er zum Ende des Jahres abgeben. Als seine Show Anfang der 90er nach amerikanischem Vorbild an den Start ging, mit Sidekicks, viel Comedy, Gewinnspielen und spektakulären Promotion-Aktionen, war das eine Innovation auf dem deutschen Radiomarkt. Arno Müller wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. 2019 erhielt er den Deutschen Radiopreis für sein Lebenswerk in der Kategorie Moderation. Über Jahre spielte Arno Müller immer wieder im Berliner Radiomarkt, dem härtesten Radiomarkt Deutschlands, mit seiner Morningshow vorn mit. Auch wenn nach 35 Jahren die Sendung repetitiver wirkt und ihren innovativen Charakter verloren hat, Arno Müller hat Meilensteine gesetzt für alle Morningshows, wie wir sie heute kennen. Sein Abschied ist jetzt eine Chance für RTL, das Konzept Morningshow noch einmal neu zu erfinden. Auf der RTL-Karriereseite kann man sich bereits für die neue Morgenmoderation bewerben. Für neue Sounds im Radio müssen Sie aber nicht bis zum Sommer warten. Seit Beginn des Jahres gibt es Neuzuwachs im Radio von Berlin und Brandenburg. Die ohnehin vielfältige Radiolandschaft der Hauptstadtregion bekommt Zuwachs auf UKW mit neuen Formaten für elektronische Musik, Jazz und Musikjournalismus. Ein echtes Signal ist der Start von 106,8 Pure FM. Seit Jahresbeginn sendet der Sender Techno und elektronische Musik auf UKW und macht damit einen Sound hörbar, der eng mit der Berliner Identität verbunden ist. Die Technokultur der Stadt gehört schließlich seit Jahren zum UNESCO-Kulturerbe. Auch der Musikjournalismus bekommt mehr Platz. Byte FM ist nun zusätzlich über die Berliner UKW-Frequenz 88,4 empfangbar, weiterhin natürlich auch digital über DAB+. Und Jazzfans haben jetzt auch die Wahl. Mit Ella Radio startet ein neues reines Jazzprogramm auf UKW 91,0 in Berlin und 90,7 in Potsdam sowie auf DAB+. Zusammen mit Jazzradio Berlin gibt es damit nun zwei Jazzsender in der Region. Der Redaktionsleiter und Moderator der Tagesthemen, Helge Fuest, verlässt die ARD und wechselt zum Medienhaus Axel Springer. Dort übernimmt er den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe. Zu ihr gehören die Marken Welt, Politico Deutschland und Business Insider Deutschland. Gleichzeitig wird Fuest Chefredakteur der Weltgruppe. Springer-CEO Matthias Döpfner sprach von einem hervorragenden Journalisten und Medienmanager, der die strategische Ausrichtung der Premium-Marken weiter schärfen solle. Fuest folgt bei der Welt auf Jan-Philipp Burgard, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegt. Der 41-jährige Fuest leitete die Tagesthemen seit 2019 und war zuvor unter anderem Programmgeschäftsführer bei Phoenix. Für die ARD ist das bereits ein weiterer Verlust in kurzer Zeit an Axel Springer. Der frühere Tagesschausprecher Konstantin Schreiber war im Spätsommer des letzten Jahres ebenfalls zu Springer gewechselt und berichtet seit September für das Axel Springer Global Reporters Network aus Tel Aviv und New York über die Region Nahe Osten sowie internationale Brennpunkte. Die Empörung über sexualisierte Bilder, die mit dem KI-Chatbot Grok erstellt und über die Plattform X verbreitet wurden, ist groß. Indonesien und Malaysia haben Grok komplett gesperrt. Auch der US-Bundesstaat Kalifornien, Brasilien, Australien, Indien, Großbritannien, Frankreich, Kanada und die EU prüfen Maßnahmen oder haben bereits Untersuchungen gestartet. Am Donnerstag veröffentlichte die Plattform X, die zu Elon Musks Firma xAI gehört, die Nachricht, man habe nun technische Maßnahmen eingeführt, um die Bearbeitung und Erzeugung von Bildern realer Personen in sexualisierten Kontexten zu verhindern. Um in der EU rechtlich gegen die illegalen Bilder vorzugehen, ist der Digital Services Act zentral. Nach Einschätzung von Digitalrechtsexpertinnen ist ein Eilverfahren der EU-Kommission am aussichtsreichsten. Bei drohender schwerwiegender Schädigung kann die Kommission einstweilige Maßnahmen anordnen. Eine Sperre wäre darüber zwar nicht möglich, wohl aber konkrete Auflagen, etwa dass Grok keine sexualisierten Bilder mehr generieren und verbreiten darf. Auch empfindliche Bußgelder wären denkbar. Die EU-Kommission steht nun also unter Zugzwang. Sie muss entscheiden, ob sie ihre eigenen Regeln konsequent durchsetzt oder den Schutz von Persönlichkeitsrechten weiter den Plattformen überlässt. Weltweit gibt es Empörung über die KI-generierten Bilder des KI-Chatbots Grok, die sexualisierende Bilder von Frauen und auch Kindern zeigen und über die Plattform von Elon Musk X verbreitet wurden. Mehrere Staaten gehen mittlerweile juristisch gegen die sexualisierten Bilder des KI-Chatbots vor. Professor Martin Steinebach leitet die Abteilung Media Security und IT Forensics am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie SIT. Und mit ihm möchte ich jetzt über das Missbrauchspotenzial von KI im Bereich Pornografie sprechen und auch inwiefern KI selbst ein Teil der Lösung sein kann. Hallo, Herr Steinebach.
Hallo.
KI-generierte pornografische Inhalte oder Bilder entstehen durch Text-to-Image. Das heißt also, man promptet einen Text und ein Bild wird ausgegeben oder auch durch In-Painting, also eine Technik, mit der fehlende Bildbereiche ausgefüllt werden. Und mit ChatGPT beispielsweise kann man gar nicht so ohne weiteres so ein pornografisches Bild erstellen. Warum geht das mit Grok?
Ja, das ist, also man könnte das mit ChatGPT wahrscheinlich auch, also mit den Text-to-Image-Verfahren, die dann wieder an ChatGPT angebunden sind. Das wird halt gefiltert. Man filtert Prompts, man schaut sich die Prompts an und sagt, solche Aufgaben erfülle ich nicht. Und wenn ich das halt eben nicht mache, wenn ich ungefiltert die Anforderungen direkt quasi von Text in die Bildgenerierung gebe, dann kann ich mit solchen Bildgenerierungsverfahren auch entsprechende pornografische Inhalte erzeugen.
Weil es immer einfacher wird, solche Bilder ja auch zu erstellen, ist anzunehmen, dass wir auch immer mehr davon im Netz sehen werden. Inwiefern kann da KI auch selbst ein Teil der Lösung sein?
Gut, es kommt drauf an, an welcher Stelle man sie einsetzt. Also eine KI kann sehr gut Nacktaufnahmen von Nicht-Nacktaufnahmen unterscheiden. Also viel besser, als man es vorher mit herkömmlichen Verfahren hinbekommen hat. Das ist noch nicht perfekt, aber man ist sicherlich so im zwischen 90 und 99%. Das heißt, die KI kann schon mal sagen, ich schaue mir die Fotos an, die ich als Grundlage für eine Montage bekomme und verweigere dann zum Beispiel den Kopf von einer Person auf ein anderes Bild zu setzen, das eine erotische Aufnahme, eine Nacktaufnahme ist. Und mit denselben Werkzeugen kann ich aber natürlich auch so eine Art Filterung im Netz durchführen und sagen, ich versuche alles, was an erotischen, anzüglichen Inhalten ist, zu identifizieren und idealerweise dann einem menschlichen Bearbeiter vorzusetzen, zu sagen, ist das jetzt was, das gefiltert werden muss oder nicht. Aber Man kann auch immer versuchen, sowas dann automatisch oder zumindest mal halbautomatisch zu machen. Also KI ist sehr gut darin, entsprechende Inhalte zu identifizieren. Nicht perfekt, da kommen wir dann in so Probleme wie Chatkontrolle und ähnliches, aber auf jeden Fall gut, um so eine Art Gatekeeper zu werden.
Nun würde ich ja denken, okay, damit eine KI vernünftig funktioniert, braucht sie ja auch entsprechende Trainingsdaten. Das wären dann in diesem Falle ja Missbrauchsdarstellungen oder pornografische Inhalte, je nachdem, die zum Teil oder größtenteils verboten sind. Darf ich dann überhaupt eine KI auch zum guten Zwecke überhaupt mit so etwas trainieren?
Das würde ich jedem Privatnutzer abraten, das zu versuchen. Das kann wirklich massive Probleme machen. Also die kurze Antwort ist nein, ich darf das nicht einfach. Ich glaube, in Deutschland sagt das Gesetz, dass diese Nutzung von Kinder- und Jugendpornografischen Inhalten dann ein bisschen offener wird, wenn man beruflich damit zu tun hat. Das soll aber wahrscheinlich in erster Linie Polizeibeamte und ähnliches schützen. Also sollte man wirklich an sowas arbeiten wollen, dann sollte man mit Polizei, Staatsanwaltschaft kooperieren. Aber Pornografieerkennung kann ja auch durchaus erstmal auf legalen pornografischen Inhalten durchgeführt werden. Und davon gibt es ja zum einen reichlich im Internet. Dazu gibt es auch entsprechende Datensammlungen, die dann speziell dafür gedacht sind, KI-getriebene Pornografieerkennung durchzuführen. Und in der Praxis versucht man es dann oft, diese Pornografieerkennung und eine Alterserkennung durchzuführen. Ja, dass ich dann sage, ich erkenne, dass hier pornografischer Inhalt ist und ich erkenne gleichzeitig, dass die dargestellten Personen minderjährig sind anhand von Gesichtseigenschaften und Ähnlichem. Und wenn beide Aspekte dann triggern, dann weiß man halt, dass hier Inhalte verbreitet werden, die eigentlich nichts im Netz zu suchen haben.
Was müssten denn aus Ihrer Perspektive Plattformen tun, um eine Verbreitung von solchen Inhalten auf ihren Seiten zu verhindern?
Ich würde sagen, der allererste Schritt ist mal, eine Infrastruktur zu schaffen, die ganz analog zu den Upload-Filtern, die ja viel diskutiert wurden, aber die auch in der Praxis zum Beispiel bei YouTube hier eingesetzt werden, einfach erstmal bekannte problematische Inhalte wiedererkennen und deren Verbreitung einschränken. Das führt dann eben dazu, dass wenn ich einmal Gewissheit habe, dass ein Inhalt nicht verbreitet werden sollte, dass der dann auch technisch sehr, sehr zuverlässig nicht mehr weiter verbreitet wird. Das kommt dann quasi auf eine Sperrliste, wird wiedererkannt und geht nicht weiter. Und wenn es dann darum geht, eben auch Inhalte, die nicht bekannt sind, zu identifizieren, würde ich immer auf so eine zweistufige Strategie setzen und sagen, ich habe Unmengen von Bildmaterial, das über die Kanäle, über die Plattform verbreitet wird. Ich muss mit automatisierten Methoden, mit KI eine Vorfilterung machen, muss dann die relevantesten Kandidaten, bei denen ich sage, das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit illegaler Inhalt, einem menschlichen Bearbeiter vorsetzen und der kann dann auf Knopfdruck entscheiden, das wird ab jetzt geblockt und sobald das eben auf die Blockliste kommt, dann greift wieder dieser erste Mechanismus der Sperrliste und man kann dann auch nicht einfach nochmal versuchen, die Inhalte hochzuladen.
Martin Steinebach hat uns erklärt, wie KI-generierte Pornografie entsteht und wie uns KI auch dabei helfen kann oder muss, das Problem wieder in den Griff zu bekommen. Vielen Dank, Herr Steinebach.
Gerne. Wiederhören.
Seit Ende Dezember wird der Iran von massiven Protesten gegen das theokratische islamische Regime erschüttert. Seit dem 8. Januar ist der Internetzugang sowie Telefonverbindung für die Bevölkerung massiv eingeschränkt. Und in dieser Woche war es laut Medieninformationen das erste Mal wieder möglich, per Festnetz ins Ausland zu telefonieren. Aber wegen des anhaltenden Internet-Lockdowns ist es nach wie vor fast unmöglich, gesicherte Informationen in Echtzeit aus dem Iran zu erhalten. Azadi Akbari ist Professorin für kritische Daten- und Überwachungsforschung am Center for Critical Computational Studies der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie Co-Direktorin des Surveillance Studies Network und Gründerin und Leiterin des Surveillance in the Majority World Network. Hallo, Frau Akbari.
Hallo, guten Tag.
Und tatsächlich, das hat sich auch diese Woche ergeben, nicht nur im Iran, auch in Uganda gilt aktuell eine Internetsperre, und zwar vor der Wahl, offiziell, um Falschmeldungen zu verhindern. Menschenrechtsorganisationen gehen aber davon aus, dass es dabei vor allen Dingen darum geht, auch Regierungskritikern das Leben schwer zu machen, sich dort auszutauschen, zu organisieren. Welche technischen Ansätze werden denn für Internet-Shutdowns und Kommunikationssperren aktuell genutzt?
Das Internet funktioniert so, dass Netzwerke bekannt geben, wo sie erreichbar sind. Man kann sich das wie ein Adresssystem vorstellen. Netzwerke sagen Routern auf der ganzen Welt, um uns zu erreichen, schickt den Datenverkehr hierher. Dieses System heißt BGP, Border Gateway Protocol. Wenn ein Netzwerk aufhört, seine Routern anzukündigen, vergessen die Router im Rest der Welt, wie sie es erreichen können. Der Datenverkehr wird nicht blockiert, er hat schlicht kein Ziel mehr. Also Iran hat das Internet nicht blockiert, es hat sich selbst von der Landkarte des Internets einfach gelöscht. Globale Router wissen nun buchstäblich nicht mehr, wie sie Daten dorthin senden sollen oder wie sie Daten empfangen können, die von dort nach außen wollen. Am 8. Januar zogen Irans Netzwerke fast 99% ihrer Router zurück. Innerhalb weniger Stunden war das Land von außen nicht mehr erreichbar. Und die meisten Länder, wie in Deutschland zum Beispiel, haben viele Verbindungen zum globalen Internet. Fällt eine aus, findet der Datenverkehr einen anderen Weg. Iran ist anders. Der gesamte internationale Datenverkehr läuft über ein einziges Gateway. Dieses Gateway wird von der staatlich kontrollierten Telecommunication Infrastructure Company betrieben. Und zieht es seine Router zurück, verlieren alle iranische ISPs, also Mobilfunkanbieter, private Internetanbieter und Unternehmen, ihre Verbindung zur Außenwelt. Iran hatte 2014 zum Beispiel 4 Gateways. Diese Zahl wurde 2017 auf 2 reduziert. Und seit 2019 gibt es nur noch ein einziges Gateway, eine Art zentraler Schalter, kann man sagen, mit dem Iran in jeder Krise vom Rest der Welt isoliert werden kann.
Im Moment ist das Satelliteninternet von Starlink eine der wenigen Möglichkeiten, die Kommunikationssperre zu umgehen. Das ist verboten natürlich im Land. Trotzdem gibt es zehntausende Terminals, so sagt man, im Land. Und Elon Musks Weltraumfirma SpaceX soll laut Medieninformationen den Satellitendienst auch für das Land kostenlos verfügbar gemacht haben. Welche Verantwortung tragen Tech-Firmen gegenüber Staaten, die den Zugang zum Internet so systematisch unterdrücken wie beispielsweise dem Iran?
Ja, man muss sehr vorsichtig mit dem Thema Starlink umgehen. Starlink ist keine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Erstens muss ich sagen, funktioniert Starlink nur mit speziellen Starlink-Modems und Empfängern. Wer solche Geräte bereits im Iran besitzt, kann sich theoretisch kostenlos mit dem globalen Internet verbinden. In der Praxis ist das jedoch komplexer. Also einerseits steht Iran unter US-Sanktionen, was bedeutet, dass die vorhandenen Geräte illegal beschafft wurden. Andererseits unterliegt Starlink als privatwirtschaftliches Unternehmen keine echten Verantwortung gegenüber internationalen Organisationen, die globale Internet-Governance regeln, da diese in erster Linie erstmal mit Staaten zusammenarbeiten. Also es geht um ein sehr komplexes Problem.
Nun ist Elon Musk keine unumstrittene Figur beim Thema freie Meinungsäußerung. Unter diesem Label lässt er auf seiner Plattform X Hass und pornografische Inhalte kursieren. Auch darüber haben wir schon in dieser Sendung gesprochen. Und das bringt uns auch direkt zum Thema der Berichterstattung. Was bedeutet denn der Shutdown für eben genau diese aus dem Iran?
Genau, also da muss man sagen, durch dieses komplexe Problem entsteht auch eine gefährliche Machtkonzentration. Eine einzelne mächtige und ethisch fragwürdige Person wie Elon Musk erhält die Möglichkeit, durch neue Technologien erheblichen Einfluss auf die internationale Internet-Konnektivität auszuüben. Und wie problematisch das ist, hat man bereits in der Ukraine gesehen, wo Starlink-Dienste nach politischen Gesprächen einmal mit Russland zum Beispiel zeitweise eingeschränkt oder abgeschaltet wurden. Wenn es um Iran geht, ist leider die Geschichte der Zensur sehr lang und hat eine sehr historische, lange Geschichte. Selbst in sogenannten Friedenszeiten wurden zahlreiche Journalistinnen verhaftet, verhört oder gefoltert. Internationale Journalistinnen haben ebenfalls nur eingeschränkten Zugang zum Land und diejenigen, die sich im Iran aufhalten, konnten nicht frei berichten. Soziale Medien deswegen wie Instagram oder digitale Plattformen wie WhatsApp haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, und um Informationen aus dem Iran nach außen zu tragen und die Stimmen der iranischen Bevölkerung hörbar zu machen. Ein kompletter Internet-Shutdown bedeutet jedoch, dass Journalistinnen und Journalisten außerhalb Irans kaum noch Berichte erhalten können. Und genau deshalb ist es derzeit zum Beispiel sehr schwierig, verlässliche Zahlen über die Getoten oder Erschossenen zu ermitteln. Durch einen Kommunikationsblackout versucht das Regime gerade, seine eigene Narrative durchzusetzen und faktenbasierte Berichterstattung so weit wie möglich einzuschränken. In einer solchen Lage wachsen natürlich Gerüchte und Angst, und es wird erheblich schwieriger, weitere Proteste zu organisieren.
Im Iran sind die Menschen immer noch größtenteils von der Kommunikation abgeschnitten. Wie das technisch funktioniert und was das für die Menschen und die Berichterstattung bedeutet, darüber habe ich mit Azadeh Akbari gesprochen. Herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank.
So rule one, trust is won and lost person to person. Always think of trust in these personal terms, no matter what scale you're working at. Number two, people are born to connect and collaborate, work with human nature. Number three, a strong, clear, positive purpose is essential for people to work together and make something wonderful. Rule four, trust in the power of reciprocity. Want trust? Give trust. Rule five, your mother was right. We teach toddlers civility, remember why, and practice what we preach. Rule six, you have a mission, stick to it. Don't take sides in the disputes of others pursuing their own missions. And rule seven, transparency builds trust, especially when you have something to hide.
Das war Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia, über die 7 Regeln des Vertrauens im vergangenen November im Interview bei Radio 1. Er hat ein Buch zu genau diesem Thema geschrieben. Seine freie Enzyklopädie Wikipedia feiert in dieser Woche 25-jähriges Jubiläum. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch, in meiner Schulzeit hieß es noch, Wikipedia ist keine offizielle Quelle, doch das Vertrauen wuchs und Wikipedia ist zu dem wahrscheinlich wichtigsten Nachschlagewerk des Internets herangewachsen. Doch Vertrauen ist immer noch ein wichtiges Thema. Der Zugang zu Wissen steht weltweit zunehmend unter Druck. Autoritäre Staaten wie China oder Russland beispielsweise versuchen, Wikipedia durch Zensur einzuschränken. Und KI-generierte Inhalte stellen die Wikipedia vor neue Herausforderungen. Wie kann Vertrauen gelingen? Darüber spreche ich jetzt mit Franziska Heine, Vorständin von Wikimedia Deutschland, dem gemeinnützigen Unternehmen, das hinter Wikipedia steckt. Hallo Frau Heine.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die Wissenssammlung der Wikipedia ist ja ein riesiges kollaboratives Unterfangen, gestaltet von Tausenden von Freiwilligen. Und die deutsche Wikipedia war die erste nach der englischen Version und hat auch mittlerweile über 3 Millionen Einträge und gilt auch als seriöse Quelle. Wie schafft man Vertrauen? Denn dass Sie als seriöse Quelle galten oder die Wikipedia als seriöse Quelle gilt, das war ja nicht immer so.
Zunächst mal, es gibt sehr klare Regeln dafür, wie ein Artikel in der Wikipedia geschrieben werden soll. Da gibt es den neutralen Standpunkt, der natürlich erstmal schwer zu erreichen ist, aber der immer das Ziel ist, neutral zu berichten, faktenbasiert, keine Meinung, und diese Fakten dann auch mit Quellen zu belegen. Idealerweise wissenschaftliche Quellen, ansonsten aber auch journalistische. Wichtig ist, dass man weiß, woher kommt diese Information.
Aber aktuell ist es so, dass die Wikipedia schon vor großen Herausforderungen steht, weil beispielsweise immer mehr Menschen auch KI befragen. Auch Suchmaschinen spucken KI-generierte Antworten aus und die Wikipedia verliert Besucherinnen und Besucher auf ihren Seiten. Seit Mitte 2025 sind es rund 8% weniger als in den Vorjahren. Was bedeutet das für die Aneignung von Wissen?
Ja, zu den Zahlen muss man zunächst mal sagen, wenn man auf die absoluten Zahlen schaut, dann hatten wir im 2025 zwischen 700 und 900 Millionen Seitenaufrufe nur in der deutschsprachigen Wikipedia. Und vor ChatGPT und Co-Zeiten waren es zwischen 900 Millionen und 1 Milliarde. Also ja, es gibt einen Rückgang, der ist aber relativ. Die große Herausforderung, die wir sehen, ist, dass die Art und Weise, wie Menschen Informationen suchen und konsumieren, sich verändert. Da spielt die Technologie eher eine untergeordnete Rolle. Es ist wirklich eher die Oberfläche. Bisher gehen die Menschen auf lange Seiten, auf Webseiten und lesen lange Texte, sind auch in der Lage, komplexe Kontexte für sich zu erschließen. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn ich eine Frage stelle und eine Antwort bekomme, die tatsächlich auch auf meinen Kontext zugeschnitten ist. Und da müssen wir auch in der Wikipedia uns natürlich damit auseinandersetzen, wie kann dann unser Produkt sich verändern? Wie kann es dem entgegenkommen und somit auch für Menschen interessant und attraktiv sein, die eben diese einfache Art der Informationsgewinnung bevorzugen?
Das heißt, es wäre denkbar, dass die Wikipedia also ein ähnliches Interface beispielsweise wie ChatGPT hat. Wir setzen einen Prompt ab, wollen wissen, wer die Wikipedia zum Beispiel ist. Und dann spuckt mir also die Wikipedia in dem Falle eine entsprechende generierte Antwort, aber auf Basis der Daten, die schon da sind, aus.
Also das Besondere an der Wikipedia ist ja, dass da Menschen zusammenkommen und gemeinsam definieren, wie ist etwas, ja? Wie beschreibe ich eine Tatsache in der Welt? Und teilweise da auch wirklich viele Diskussionen stattfinden, bis dieses Wissen herausgearbeitet wurde. Generative KI ist eine Wahrscheinlichkeitsmaschine. Da werden einfach Dinge aneinandergereiht, die die größte Wahrscheinlichkeit haben. Häufig klingt das auch plausibel. Manchmal ist es auch korrekt. Aber das darf auch in einem zukünftigen anders aussehenden Wikipedia-Kontext niemals passieren. Egal, ob wir das mit einem Spracheingabe irgendwie uns erschließen oder ob wir einen Text lesen.
35% des Traffics auf den Wiki-Servern kommt aktuell von Bots und Crawlern, die also ganz gezielt Inhalte von Wikipedia anzapfen. Man könnte jetzt ja sagen, ach, das ist ja gut, immerhin wird hier ja gut recherchiertes, auch geprüftes Wissen angezapft. Wo liegt da für Sie trotzdem das Problem?
Ja, erstmal muss man sagen, Plattformen helfen natürlich, das Wissen zu verbreiten. Und das ist ja unsere große Vision, das Wissen der Welt so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen und ihnen zu ermöglichen, daran teilzuhaben. Und das hat sich auch durch die 25 Jahre gezogen. Wenn man sich anguckt, dass die Suchmaschinen unsere Inhalte benutzt haben, die Sprachassistenten. Das Problem an der generativen KI ist also nicht, dass sie unsere Inhalte benutzt. Das Wissen ist frei. Das Problem ist, dass sie auf eine Art und Weise auf die Infrastruktur zugreifen, die wirklich schwierig ist. Denn das erzeugt auf unserer Seite enorme Kosten. Und wir sind ein spendenfinanziertes Projekt. Das darf man nicht vergessen. Und diese Spenden müssen dann aufgewendet werden, um diese Infrastrukturkosten zu bezahlen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dann, wenn ein Mensch auf eine Seite geht und den Artikel lesen möchte, im Zweifelsfall dieser Mensch länger auf die Inhalte warten muss, weil Crawler und Scraper so einen starken Traffic verursachen. Und das ist natürlich was, was absolut nicht in Ordnung ist, vor allem, weil es Alternativen gibt. Ja, also es gibt ja Produkte, ganz konkret Wikimedia Enterprise, das ist ein Angebot, gerade für die großen Firmen, wo sie genau den Service, den sie brauchen und haben wollen, bekommen können.
Aber eben gegen Geld. Genau, und das wollen sie nicht.
Bisher muss man leider Gottes sagen viele, solange wir das kostenlos nutzen können, nutzen wir das kostenlos und bezahlen eben nicht.
Was würden Sie sagen, wie verändert sich freies Wissen, wenn kommerzielle KI-Modelle dieses Wissen abschöpfen und wiederum monetarisieren?
Das hat in erster Linie den Effekt, dass Menschen weniger auf die eigentlichen Seiten kommen. Und das bedeutet, dass sie auch das Prinzip nicht verstehen. Jemand, der nicht weiß, wie die Wikipedia funktioniert, kann niemals auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, ich weiß auch was, ich würde auch gerne mitschreiben oder ich möchte meine Fotos zur Verfügung stellen. Und das ist aber extrem wichtig, weil wir brauchen all diese vielen Menschen.
Ja, also es braucht viele Menschen, um viel Wissen im Netz zu überprüfen. Der Mensch bleibt also weiterhin wichtig, gerade auch wenn es um das Thema Vertrauen geht. Aber Schnelligkeit und Bequemlichkeit sind auch große Faktoren, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, wie und wo man sein Wissen beziehen möchte. Vielen Dank, Franziska Heine von Wikimedia.
Ja, ganz vielen Dank.
Und das war es auch vom Medienmagazin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und treiben Sie keinen Unsinn mit KI. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.